Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Thema lesen. Christus ist alles. Vielleicht sagen Sie, ja, natürlich, das haben wir doch die ganze Zeit jetzt in den Liedern auch gesungen. Wenn wir überlegen, was wir gesungen, da ist niemand so wie du. Oder das, was wir vorhin gelesen haben, Psalm 119, oder was wir gesungen haben, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Aber wie sieht das dann unter der Woche aus? Oder haben wir vielleicht so diesen Wunsch, diesen Satz so ein bisschen zu ergänzen? So, das ist ja irgendwie nur so ein halber Satz. Christus ist alles. Alles, was ich brauche. Alles, was ich habe. Jetzt kann man glauben. Alles für mich. Oder wie es auch in der Bibel an mindestens zwei Stellen heißt, Gott ist alles in allem. Und beim Vorbereiten habe ich mich dann selber die Frage wieder gestellt, wer ist eigentlich Jesus für mich? Heute, nach so vielen Jahren auch im Glauben, wer ist Christus für mich? Im heutigen Predigttext schreibt Paulus unter anderem, wer Jesus für ihn geworden ist. Er schreibt diesen Text an eine Gemeinde in Philippi, eine Gemeinde, mit der er sehr engen Kontakt hatte. Also nicht nur dieser eine Brief entstanden ist, die auch sehr viel über ihn persönlich wusste, mit der er persönlich sein Leben geteilt hat. Mit der er wohl auch so in Kontakt war durch Briefe und durch Mitarbeiter, also hin und her. Und wenn wir diesen Brief lesen, stellen wir fest, dass er in erster Linie ein Dankeschreiben aufgrund einer großen Spende. Doch er hält noch einiges mehr, unter anderem sehr viele mutmachende Worte. Ermutigung zur Gemeinschaft, Ermutigung zur Liebe. Das Wort Freude kommt sehr häufig darin vor. Aber eben auch eine große Warnung. Vielleicht auch noch mehr, aber eine, die heute den Predigttext beinhaltet auch. Wie auch in anderen Gemeinden tauchen in Philippi sogenannte Judaisten auf. Also Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, als sie ihn als Messias angenommen haben, aber jetzt in der festen Überzeugung war, dass jeder, auch die Heidenchristen, erstmal Juden werden müssen. Also nur, wenn sie sich auch beschneiden lassen, wenn sie die ganzen Regeln, die ganzen Gesetze einhalten, dann sind sie doch erst auf dem richtigen Weg. Also ein Christus plus. Jesus plus Beschneidung, Jesus plus Gebote. Und warum das ein Irrweg ist, macht er ihnen anhand seines eigenen Lebens deutlich. Und damit sind wir beim heutigen Text. Und weil er ein bisschen länger ist, lese ich ihn abschnittsweise vor und werde immer was dazu sagen. Und auch nach der neuen Genfer Übersetzung, um einmal ein bisschen anderen Klang im Ohr zu haben. Philipper 3, 4 bis 7. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer, der mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging es so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, das, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich von Christus her anschaue, nichts als Verlust gebracht. Also in diesen Versen hält Paulus erstmal einen Rückblick auf sein Leben, bevor Jesus ihm begegnete. Er macht klar, wenn jemand sich auf seine Herkunft, auf sein Handeln, auf seine Leistung berufen kann, dann doch wohl er. Er hatte alle Voraussetzungen. Er war von der Abstammung her, gehörte er zum auserwählten Volk. Gott selber hat doch die Juden berufen. Dazu gehört, er war ohne Wenn und Aber Hebräer. Dazu gehörte eben die Beschneidung und das Aufwachsen mit und das Halten der Gebote. Er war Pharisäer und an anderer Stelle lesen wir, dass auch sein Vater schon Pharisäer war. Damit gehörte er zu den Frommen, die das Gesetz, die Gebote 100% erfüllten. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und es war nicht nur Pflichtprogramm für ihn. Hier steht etwas vom Eifer. Er wollte wirklich Gott dienen. Er wollte ihm gefallen. Er zeigte Eifer, Engagement für seinen Glauben. Das galt als große Tugend. Soweit, dass er aus voller Überzeugung, es für Gott zu tun, auch die Gemeinde, eben die Christen, verfolgte. Also er konnte wirklich etwas vorweisen. Doch seine Bilanz, wie so ein Buchhalter schreibt das hier, das, was er für Gewinn hielt, das sieht er heute als Verlust an. Und wie sieht das heute aus? Heute sind das Thema Beschneidung oder die Hinkehr zum Judentum nicht mehr die Themen, die wir uns heute beschäftigen. Aber stehen wir nicht auch manchmal in Gefahr, in eine fromme Leistungsgesellschaft zu verfallen? Ich kenn's. Seien es fromme Rituale oder vielleicht durch solche Sätze, die in uns sind, die müssen gar nicht immer laut ausgesprochen werden, aber so die Erwartungshaltung, als Christ musst du doch. Wenn du Christ bist, dann zum Beispiel morgens stille Zeit halten, regelmäßig beten, Gottesdienst besuchen, mitarbeiten. Und jetzt kann jeder mal selber so ergänzen, was sind denn solche Sätze, die mitfangen, als Christ musst du, sei es Erwartungen von außen, sei es von uns selbst. Und bitte nicht falsch verstehen, das sind alles gute, das sind alles wichtige und hilfreiche Handlungen. Und ich bin froh, dass hier doch ein paar im Gottesdienst oder viele im Gottesdienst sind. Doch die Frage ist doch, aus welcher Motivation machen wir das? Mache ich es, um etwas vorweisen zu können? Oder weil es einfach ein Wunsch in meinem Herzen ist, weil ich einfach Gott nahe sein möchte? Und so kommt das ganz schnell, dass man sagt, ja, Gott muss doch mit meinem Leben zufrieden sein. Ich halte mich doch an alles. Ich arbeite mit. Und schon stehe ich mit meiner Leistung im Mittelpunkt, klopfe mir vielleicht auf die Schulter, mit meinem Eifer. Und Paulus nennt es hier die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Und er stellt rückblickend fest, nutzlos, Verlust, taugt nichts. Und so kommt er zu einem ganz neuen Wertemaßstab. Ich lese jetzt fange nochmal bei Vers 7 an und lese weiter bis Vers 11. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberwindbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allen, was mir früher als Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Was ist hier passiert? Wir lesen hier, dass Christus seine Werteskala einmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Worauf Paulus stolz war, woher seine Heilsgewissheit hatte. Ja, er war ja überzeugt, dass er gerettet ist, weil er ja, das zählt alles nicht mehr. Das sieht er heute als unwichtig, als sogar als schädlich, als Dreck an. Wie kommt er dazu? Was ist jetzt sein Maßstab? Kurz gesagt, die Beziehung zu Christus, seinen Herrn. Nicht nur, dass er erkannt hat, dass Jesus der Messias ist, auf den er als Pharisäer ja gewartet hat. Die Pharisäer haben darauf gewartet, dass der Messias kommt. Seine ganze Art, seinen Glauben zu leben, hat sich dadurch fundamental verändert. Vorher gerecht durch das Halten der Gebote. Jetzt die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben an Jesus von Gott geschenkt wird. Vorher die eigene Leistung, jetzt Geschenk, Beziehung. Diese Beziehung ist etwas, was ihn regelrecht umhaut. Eine Beziehung, die ihm geschenkt wird aus Gnade, die er sich nicht erarbeiten kann. Wenn Paulus hier von Jesus kennen schreibt, dann meint er mehr als nur das Kennen von, ja, wie wir vielleicht unseren Nachbar kennen, vielleicht auch einen guten Freund oder einen Partner. Nach dem Motto, ab und zu sehen wir uns, reden ein wenig und das Ganze bleibt an der Oberfläche. Er spricht von einer tiefen persönlichen Beziehung. Und man spürt seine Sehnsucht, immer tiefer in diese Beziehung hineinzutauchen. Jesus kennt uns durch und durch. Unsere Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte. Wir haben es vorhin auch in den Liedern gespürt. Und auf der anderen Seite lässt sich Gott durch Jesus in sein Herz hineinschauen. Jesus zeigt ja unsere Liebe, seine Liebe zu uns dadurch, dass er für uns gestorben ist. Dass er uns mit seinem Vater versöhnt hat. Er ist bei uns jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Dieses Mal wieder bewusst werden. Er hört uns zu. Er möchte mit uns reden. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte eine ganz tiefe Beziehung. Und diese Entdeckung bringt Paulus so in Staunen. Das packt ihn regelrecht. Dreimal lesen wir davon. Ich weiß nicht, ob euch das vorhin so aufgefallen ist. Ich möchte das jetzt noch mal vorlesen. Da heißt es in Vers 8, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Da kann nichts mithalten. Oder Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Nicht nur so ein oberflächlicher Wunsch, es ist sein tiefster Wunsch. Er möchte in allen Facetten ihn kennenlernen, ihn immer ähnlicher werden. Ja, Paulus Wunsch geht sogar so weit, dass er für Jesus sterben möchte. Wie geht's euch mit diesen Aussagen? Kennen wir noch diese Sehnsucht? Diesen Wunsch, dieser engen Gemeinschaft mit ihm, staunen wir noch? Möchten wir Jesus immer noch besser kennenlernen? Und da muss ich selber an mich denken, weil ich habe dann beim Vorbereiten gemerkt, ja, an vieles habe ich mich einfach gewöhnt. Das ist so. Das weiß ich ja schon so lange. Aber packt es mich heute noch? Ist nicht vieles schon manchmal so selbstverständlich geworden? Und vieles so nach dem Motto, das passt schon? Also ich möchte mich wieder neu anstecken lassen davon. Von dieser Begeisterung, von diesem einzigartigen Vorrecht, das wir haben. Ja, und mit dieser Begeisterung, mit dieser Leidenschaft schreibt dann auch Paulus weiter. Wenn er in den nächsten Versen schreibt, Vers 11 bis 14 oder 12 bis 14. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Was für eine Dynamik steckt da in diesem Text? Er schreibt hier also nicht, weil Jesus jetzt alles für mich getan hat, weil der Glaube ein Geschenk ist, kann ich mich jetzt bequem ausruhen, lehne ich mich zurück, setze mich in meinen Sessel und genieße es. Stattdessen schreibt er, dass er alles dran setzt, ans Ziel zu kommen, sich völlig konzentriert auf das, was vor ihm liegt, mit ganzer Kraft dem Ziel entgegenläuft. Doch was ist denn das Ziel, von dem er hier schreibt? Er bezieht sich hier auf die Auferstehung, an das Leben in Gottes Herrlichkeit, auf die vollkommene Gemeinschaft mit seinem Herrn. Die Beziehung, die er hier schon erlebt, weckt in ihm die Sehnsucht nach mehr, nach dem Vollkommenen. Und dazu gebraucht er hier, wie auch in anderen Briefen, das Bild eines Sportlers, eines Leistungssportlers. Als einen Lauf und nicht als einen Spaziergang. Also doch wieder Leistung. Ein Christ, als Christ musst du? Nein. Wozu dann diese Anstrengung? Weil Jesus ihn ergriffen hat, deswegen möchte er vorwärts laufen. Er hat ihn gerufen und berufen in seinen Dienst. Paulus beschreibt das Leben mit Jesus als aktives, zielgerichtetes Leben im Glauben und das Streben nach dem, was Gott für ihn bereithält. Nicht als Leistung, nicht aus Angst, nicht um den Platz bei Gott zu erarbeiten oder sich zu verdienen, sondern aus dieser Beziehung heraus zu Jesus, aus dieser engen Gemeinschaft mit ihm heraus. Es treibt ihn regelrecht nach vorne. Das lässt ihn fokussiert sein. Wir haben jetzt so Worte gehört wie konzentriert auf das, was vor ihm liegt. Nochmals, der Unterschied liegt in der Motivation. Und die Frage ist, lassen wir uns von Jesus zu einem aktiven, zielgerichteten Leben herausfordern? Wie sieht das dann aus? Darf uns Jesus zu bestimmten Aufgaben auch berufen? Oder sagen wir, den Bereich, den lassen wir lieber ausgeklammert. Also da bitte nicht. Also gibt es Bereiche, wo wir stehen geblieben sind, wo wir sagen, da entscheide doch lieber ich alleine drüber. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Paulus betrachtet sein Leben von Christus her und erkennt, dass seine Leistungen, alles, worauf er sich früher sein Leben aufgebaut hat, ihn zum Verlust geworden ist. Und die Frage an uns lautet, worauf verlassen wir uns? Jesus hat sein Leben, seine Wertemaßstäbe komplett auf den Kopf gestellt, von Leistung zum Geschenk der Gnade. Staunen wir noch über dieses Geschenk, was Gott uns macht? Und diese Gnade setzt ihn in Bewegung, treibt ihn an. Lassen wir uns noch von Jesus in Bewegung setzen? Das sind alles Fragen, die ich auch mir gestellt habe beim Vorbereiten, die ich auch mir stelle. Wenn Christus alles für mich ist, wie äußert sich das dann in meinem Leben, in meinem Alltag unter der Woche? Und mit diesen Gedanken, ja, eine Minute zum Nachdenken oder einen Moment zum Nachdenken möchte ich schließen. Und wir hören dabei ein Musikstück.